Hallo und Servus, hier ist auch euer NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Für den heutigen Freitagspodcast habe ich mir einen Bekannten eingeladen, einen alten Bekannten, der uns praktisch seit der ersten Stunde unserer Fondsanlageplattform für Stiftungen fondsfibel.de begleitet, der uns auch als Gesprächspartner rund um das Thema Mikrofinanz immer wieder Rede und Antwort steht. Ich glaube, jetzt wissen Sie schon, wer gemeint ist. Christian Fastenrath, der Ansprechpartner für Stiftungen bei Impact Asset Management. Und wir wollen heute ein bisschen sprechen über den Fonds, der bei uns auf der Plattform ist, auf fondsfibel.de, über den Dual Return Vision Microfinance. Ein Mikrofinanzfonds der ersten Stunde, so kann man es, glaube ich, sagen, seit 2006 auf dem Markt. Damals hat noch niemand über Impact, über Mikrofinanz großartig gesprochen. Also wirklich diese First-Mover-Rolle. Und wir wollen ein bisschen reinschauen in den Fonds, wie es ihm heute so geht, lieber Christian Fastenrath. Darum soll es heute in dem Podcast gehen. Und die erste Frage, die ich an Sie habe, ist, einfach weil es mich momentan persönlich umtreibt, wir sind momentan auf Veranstaltungen unterwegs und ich habe so das Gefühl, dass das Thema Impact, das Thema, wie kann ich wirkungsorientiert investieren, bei den Stiftungen angekommen ist, dass es ankommt, dass es auch noch mehr ankommen wird, dass sich immer mehr Menschen fragen, wie geht das eigentlich? Wie nehmen Sie das wahr? Herzlich willkommen im Freitagspodcast.
Ja, erstmal danke für die Einladung, Herr Caro. Schön, dass wir uns wieder mal getroffen haben und zum nächsten Podcast. Ja, Ihre Frage, wie geht es dem Fonds seit 2006? Gut, sehr gut, um es relativ kurz zu sagen. Nein, also tatsächlich zufrieden. Wir sehen Nachfrage nach Mikrofinanzen nach wie vor ungebrochen. Das zeigt sich letztendlich auch darin, dass wir für den Fonds eine sehr, sehr gute Investitionspipeline haben, die auch nach vorne gerichtet uns die Möglichkeit ergibt, Zuflüsse, die wir haben, auch ohne Probleme am Markt unterzubringen. Wir sehen es letztendlich, und ohne Sie jetzt langweilen zu wollen, auch mal aufs Portfolio zu schauen, wir haben eine Investitionsquote von größer 90%, heißt das, was wir 2020 in der Corona-Zeit an Mehrliquidität hatten, ist mittlerweile wieder voll investiert und so geht es auch perspektivisch weiter nach vorne. Das heißt, da geht es dem Fonds wirklich sehr gut. Für die Anleger ist es tatsächlich nach wie vor ein Investment, was das hält, was es verspricht und das letztendlich seit 2006 den Impact zu erzielen und vor allen Dingen jetzt mit Blick auf die aktuellen Zinsen, auch das wird sich im Fonds oder zeigt sich im Fonds aktuell wieder, auch da, dass wir mit höheren Renditen rechnen können und daher wirklich ein sehr positiver Ausblick nach vorne.
Und da geht es ja wirklich in die Richtung, Sie haben mir das im Vorgespräch gezeigt, da geht es ja in die Richtung von Renditeniveaus, die wir seit 2008, also seit 15 Jahren nicht mehr gesehen haben. Also das heißt, da ist wirklich ein Paradigmenwechsel, der sich gerade so vollzieht. Also das ist vielleicht ein großes Wort, aber wenn ich den Chart mir anschaue, mich beeindruckt sowas schon, dass wir wieder zurückgehen zu Niveaus, die einfach vor 15 Jahren mal dauern.
Also zumindest mal wieder von den steigenden Niveaus. Mhm. Wenn man jetzt die letzten Jahre, und das muss man halt im Hinterkopf halten, wo waren wir im kurzfristigen Bereich? Wir waren bei Negativzinsen, bei einer faktischen Nullzinsphase. So, und da bewegen wir uns ein großes Stück weit weg und so bewegt sich der Fonds auch wieder weg. Ne? Das heißt, Paradigmenwechsel, ja, kann man so nennen, aber es ist halt, und das muss man wirklich sagen, es ist der Ausblick nach vorne, dass wir dort auch wieder durchaus attraktivere Zinsen sehen oder Verzinsungen sehen, beziehungsweise dann auch letztendlich, was ja für Stiftungen oder für die Anleger interessant ist, auch wieder entsprechende Renditen sehen.
Jetzt interessiert mich natürlich immer die Frage, wir reden viel mit Stiftungen, Sie reden auch viel mit Anlegergruppen, sage ich mal, da ist Stiftung eine davon. Ist das Thema Impact angekommen? Bei Stiftungen ist es mein Eindruck, kommt so ein bisschen von Ihnen heraus. Täusche ich mich da oder ist es das?
Wie sehen Sie es? Das sehe ich tatsächlich ganz genauso. Also ich glaube, man muss es wirklich zweiteilen. Wirklich Stiftungen, das ist eher das Thema von innen heraus. Viele Stiftungen auch schon letztendlich in der Satzung mit verankert, dass was Gutes getan werden soll, dass ein gewisser Impact, wie auch immer man ihn seinerzeit mal definiert hat bei Auflage oder Anlage der Stiftung, bei Gründung der Stiftung, es wird immer schon festgeschrieben. Das heißt, für die Stiftungen aus meiner Sicht ist es kein neues Thema, Impact Investing. Bei anderen Anlegergruppen, bei großen institutionellen Anlegergruppen, glaube ich, darf man durchaus sagen, da hat die Regulatorik einiges nach vorne gebracht. Dass man sich in, ob es jetzt Versicherer sind, große Kapitalanleger, Pensionskassen oder ähnliche, wo sich immer mehr Gedanken gemacht wird, wir müssen Impact in letztendlich in unseren Anlagen wiederfinden. Und da bietet sich oder da kommt natürlich immer mehr auch wieder der Blick mal auf Mikrofinanz zurück, ganz klar.
Jetzt ist Mikrofinanz, finde ich, eine sehr besondere Anlageklasse, weil sie sehr, sehr eng schon von ihrer Natur aus verlinkt ist mit den SDGs. Die SDGs wurden 2015, glaube ich, lanciert, 2006, also weit davor, hat aber Mikrofinanz letzten Endes schon auf einige Ziele eingezahlt. Das ist, glaube ich, das Ziel die Armutsbekämpfung, Geschlechtergleichheit und Wirtschaftswachstum, also wirtschaftliche Chancen zu befördern. Das sind so die drei Ziele, auf die Mikrofinanz einzahlt. Wie sehen Sie es, wenn Sie sich mit Mikrofinanz so ganz grundsätzlich befassen? Es ist eigentlich eine Anlageklasse auf der Höhe der Zeit oder eine Anlageidee auf der Höhe der Zeit. Also am Ende des Tages war es Ihrer Zeit voraus, wie der kostolanische Hund, ein bisschen vorausgelaufen. Und jetzt hat es dann langsam von der Regulatorik, von der Politik jeder verstanden, dass man da in irgendeiner Weise das mal in eine Form gießen muss, oder?
Ja. Also ich denke ich auch, ganz klar. Sie wissen, oder Sie haben es gesagt, 2006 Auflage des Fonds oder Initiator des Fonds, oder Initial der Fonds, wo er ins Leben gerufen wurde. Idee war ja dann zu dem Zeitpunkt auch nicht ganz neu, wenn man mal in die Historie zurückblickt. Ne? Wenn man in die Historie zurückblickt, 200 Jahre zurück in Europa, Sparkassen, Volksbanken, Raiffeisenbanken, klassische Hilfe zur Selbsthilfe. Yunus hat es dann mal ein bisschen breiter gefasst, hat dann gesagt, ja, wir schauen, dass wir Mikrofinanz in die ärmere Bevölkerung hineinbringen, dass dort auch Finanzdienstleistungen letztendlich zur Verfügung gestellt werden, wo eigentlich sonst kein Zugang da wäre. Mhm. Und genau das, ja, man kann sagen, man war da der Zeit voraus. Die Regulatorik hat dann sicherlich noch einen ganz großen Push hinzugegeben oder aber hat das letztendlich aufgegriffen, was Mikrofinanz schon bewirkt hat. Denn es war immer schon so, dass wir dass Mikrofinanz in den Punkt reingegangen ist, da zu helfen, Hilfe zur Verfügung zu stellen, wo andere eben halt nicht da sind, also klassischer Bankensektor in dem Moment.
Und das ist ja wirklich in vielen Entwicklungsländern oder sich entwickelnden Ländern so, es gibt praktisch keinen funktionierenden Bankensektor. Und da braucht es aber trotzdem Impulse finanzieller Art, um zum Beispiel Kleinunternehmertum nach vorne zu bringen. Und da ist Mikrofinanz das perfekte Instrument, ne?
Komplett richtig. Sie haben es gesagt, Kleinunternehmertum. Größere Unternehmen, die werden sicherlich auch in den Entwicklungsländern vom Bankenmarkt sicherlich mit bedient. Es geht aber darum, wo der Kleine, der Mittelstand, der Kleinstunternehmer, die Kleinstunternehmerin, dass diese Leute auch an Kapital kommen, an finanzielle Mittel kommen, auch ja, gewissermaßen begleitet werden, ja, auf ihrem Weg, dass ihr Unternehmen von der Idee bis über die Gründung erfolgreich zu gestalten.
Jetzt schicken Sie einmal im Jahr einen Social Impact Report herum, was ich persönlich sehr spannend finde. Normalerweise kriege ich irgendeinen Performance Report oder irgendeinen Jahresbericht. Von Ihnen kriege ich einen Social Impact Report. Jetzt müssen Sie uns ein bisschen erklären, was da drin ist, weil ich finde, wenn ich den durchblättere, da sehe ich einen Fonds gleich nochmal mit anderen Augen. Also, weil Sie öffnen da eine Perspektive, die natürlich sehr spannend ist und die ein bisschen weggeht jetzt von den klassischen Kennziffern, die ich von einem Fonds bekomme und die ich vielleicht auch hier und da noch von einem Fonds erwarte. Aber es ist so dieser Blickwinkelwechsel, den ich persönlich sehr spannend finde. Social Impact Report, was macht er, was kann er?
Gut, Social Impact Report, einmal im Jahr in dem Rückspiegel betrachtet, was hat denn der Fonds tatsächlich geleistet? Wo wurden denn Beiträge zu den SDGs geleistet? Sie haben es eben angesprochen, der Klassiker ist logischerweise SDG 1, Armutsbekämpfung, dann 5 und 8, wie Sie es eben auch gesagt haben. Und das zeigt halt genau dieser Impact Report, wie die finanziellen Mittel, wie sie geflossen sind in die Mikrofinanzinstitute hinein, anhand auch von Beispielen und dann aufgegliedert, wo die Wirkung sich entfalten konnte bei den jeweiligen SDGs. Wir sprechen primär von 1, 5 und 8. Sehen aber auch, dass andere oder die anderen SDGs genauso in Teilen mit bedient werden. Das liegt einfach daran, jedes Mikrofinanzinstitut hat vom Prinzip her noch eine Aufgabe, hat einen Gründungsauftrag für die Gemeinschaft, in der Gemeinschaft beispielsweise Schulen zu unterstützen, Brunnen mitzubauen, Brunnen zu betreiben oder Ähnliches. Und dann hat man natürlich auch einen Impact auf die entsprechenden SDGs.
Und das spannende Wort an diesem Report ist Social. Also wir reden immer viel über I, also über Umwelt, aber es geht in dem Social Impact Report sehr viel stärker um S und G, also das gesellschaftliche oder den gesellschaftlichen Einfluss, das gesellschaftliche Bewirken und dann natürlich auch um die Governance, also um das gute Führen von Unternehmen. Warum ist das so wichtig, beziehungsweise die Zahlen, die dort gezeigt werden, was zeigen die? Also ich meine, Umwelt können wir, glaube ich, alle so ein bisschen uns was drunter vorstellen, aber gerade dieses Fokussieren auf S und G, warum ist das so wichtig?
Es ist insofern wichtig, weil man muss es in der Gesamtheit betrachten. Heißt, wie geht man mit den Arbeitnehmerinnen um? Wie sind die Business Rules letztendlich zwischen Mikrofinanzinstitut und den Endkreditnehmerinnen und Kreditnehmern? Und das muss man sehr stark beleuchten, um da auch, ja, was wir immer sagen oder was für uns ja auch wichtig ist, auf Augenhöhe zu agieren. Ja, dass der Finanzgeber nicht derjenige ist, der irgendwo auf einem hohen Ross sitzt und herabschaut, sondern dass man wirklich auf Augenhöhe gegenüber sitzt, sich unterhält und über alles auch reden kann. So, und das sind halt unter anderem Dinge, die auch mit reinfallen in diese S&G-Betrachtung. Genauso gut, wie sieht es mit den Arbeitnehmerrechten aus? Also sprich, die Kreditberaterinnen und Berater vor Ort, die bei dem Mikrofinanzinstitut oder für das Mikrofinanzinstitut unterwegs sind, ist es die Drückerkolonne oder ist es die partnerschaftliche Kolonne? Und da muss man halt auch wirklich reinschauen, dass dort keine Fehlsteuerungen passieren. Und daher wirklich Fokus S und G, die für uns sehr wichtig ist bei den Investitionsentscheidungen auch in das jeweilige MFI hinein.
Stelle ich mir tatsächlich nicht ganz einfach vor, weil man muss ja wirklich mit den Mikrofinanzinstituten, mit den MFIs, muss man wirklich intensiv in den Austausch treten, man muss viel sprechen und das ist auch das, was man, wenn man ihre Website anschaut, immer sehr schön sieht, sie sind ja wirklich viel vor Ort. Also die Fondsmanager fahren in die Länder, gucken sich das an, reden mit den Mikrofinanzinstituten. Also Mikrofinanz, dort eine Rendite zu erzielen, das kriegst du wirklich nicht geschenkt. Das ist etwas, wo man wirklich viel arbeiten muss. Aber es ist ein Thema, glaube ich, was uns die nächsten 20, 30 Jahre beschäftigen wird, weil es eine echte, effektive Chance ist, den Entwicklungsländern oder den Menschen in den sich entwickelnden Ländern eine echte Perspektive zu geben. Weil was ist sozialer, als eine unternehmerische Perspektive beziehungsweise eine berufliche Zukunft zu haben? Ne? Also wenn man das so den Kreis mal zieht, ist schon so.
Ja, ganz genau. Und das ist ja genau das, was wir auch mit Mikro oder was Mikrofinanz bewirken soll. Nämlich die Hilfe zur Selbsthilfe, aus der Idee heraus, aus dem Kleinunternehmertum vielleicht mehr zu entwickeln, aus dem Ein-Mann- oder Ein-Frau-Betrieb hinterher vielleicht 2, 3 Angestellte zu haben, die dann wiederum auch Geld verdienen, für ihre Familien mit Geld verdienen können, um dann auch davon zu partizipieren und ohne sich dann in irgendeiner Weise von anderen abhängig zu machen.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war ein sehr spannender, kurzer Einblick in das Thema Mikrofinanz, in das Thema Dual Return Vision Microfinance. Christian Fastenrath, der Ansprechpartner für Stiftungen bei Impact Asset Management. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für den Podcast und dass wir nochmal reinschauen durften, unter anderem in so ein Tool, Social Impact Report. Ich finde das wirklich sehr spannend. Also wenn man sich mit Ihrem Fonds auseinandersetzt, dann immer die Bitte an Sie, liebe Stiftungen, fragen Sie nach diesem Social Impact Report, lesen Sie mal rein. Da sind so tolle Insights zu einem Fonds drin, die weit über das hinausgehen, was ein Fonds klassischerweise liefert. Danke für den Impuls an der Stelle.
Herzlichen Dank für den Besuch, Herr Caro, und ich freue mich aufs nächste Mal.
Dito, ich mich auch. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Natürlich gibt es jeden Freitag eine neue Folge Freitags-Podcast Ahoi MPO. Also nach Möglichkeit jeden Freitag eine neue Folge Freitags-Podcast Ahoi MPO. Und alles Wesentliche, alles Wissenswerte zur Fondsanlage von Stiftungen, unseren Club der 25 zum Beispiel, auch den Fondsfibel-Ratgeber, finden Sie auf www.fondsfibel.de.